So, einen schönen guten Morgen allerseits. Wir haben mit einem schönen Lied begonnen. Betgemeinde, heilige dich, von einem Bruder mit Namen von Pfeil. Er war eine Zeit lang Minister beim alten Fritz, beim König. Und einmal ging der König zu ihm, dorthin gefahren worden sein, und wollte etwas mit dem Minister besprechen. Und durch den Diener bekam er die Nachricht, Majestät möchte etwas warten. Und dann hatte Herr Minister den König warten lassen. Und dann kam er zu ihm und sagte, Majestät, ich hatte gerade Audienz mit einer höheren Majestät. Er war im Gebet gewesen. Und die höhere Audienz, die war ihm wichtiger als das Gespräch mit dem König. Ja, und da haben wir den schönen Vers gesungen, O der unerkannten Macht von der Heiligen beten. Möchte der Herr uns Gnade geben, dass wir uns neu ermuntern lassen zu einem vermehrten Gebet. Dass wir doch mehr Zeit finden zu dem Gebet. Man sagt ja allgemein, zu den Quellen des geistlichen Lebens gehört das Gebet. Wenn man dieses schöne, bekannte Wort denken, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind die vier Quellen, aus denen heraus die Gemeinde lebt. Tja, der Tag hat 24 Stunden. Und wie viel Zeit haben wir fürs Gebet? Oh, der unerkannten Macht von der Heiligen beten. Man hat mir schon am Anfang gesagt, das Gebet ist der Gradmesser des geistlichen Lebens. Und das ist ja schön, wenn man mit anderen zusammen ist und im Gebet ist und auch das Gebet der anderen kennenlernt. Man merkt dann auch gleich geistliche Tiefe oder sie fehlt noch. Deswegen ist es immer schön, wenn man sich einmal sammelt, was es um das Gebet ist und dass wir uns vom Herrn mehr und mehr in ein Gebetsleben hineinführen lassen. Es ist ja eine große Gnade, dass wir beten dürfen. Es sind ja wenige Menschen, die beten. Eigentlich hat ja Gott seine ganze Schöpfung, sagt es wohl gestern schon, so angelegt, dass jeder Mensch ihn erkennen könnte in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Jeder Mensch sollte ihm danken und ihn ehren. Sie haben es nie getan, bis auf einige wenige. Wir dürfen beten. Und so wie der Graf Pfeil im Gebet war zu der höchsten Audienz, so dürfen wir auch beten. Und das ist ja ein Wunder, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Kinder Gottes auf der ganzen Welt es zurzeit gibt. Alle beten. Und Gott hat die Fähigkeit, alle zu hören. Und Gott hat die Fähigkeit, auf alle Gebete zu antworten. Das können wir in unserer Begrenztheit nicht fassen. Wir sind alle begrenzt. Raum und Zeit und was es alles gibt, begrenzt uns. Aber Gottes Geist. Und wir wissen gar noch nicht, was ist eigentlich Geist? Das ist einfach das Vermögen unseres Gottes. Er kann überall sein, er kann alles hören. Und etwas Wunderbares, sich irgendwie mit der Größe Gottes zu befassen. Vor gut 100 Jahren lebte ja der Professor Bettex. Der hat gern von der herrlichen Größe Gottes gesprochen oder geschrieben. Ich habe ihn nur gelesen von ihm. Habe ich einmal einen Satz von ihm gelesen, als er die Größe Gottes beschreiben wollte, wie groß Gott ist. Da stand der Satz da, ehe am frühen Morgen die ganzen Zeitungen gedruckt sind, hat Gott sie schon alle gelesen. Ja, das stimmt. Gott weiß alles. Ja, noch mehr. Er kann hinein in das Verborgene sehen, nimmt alles wahr. Herrliche Größe Gottes, zu ihm dürfen wir beten. Nun ist ja wahr, wir haben gestern Abend eigentlich angefangen mit einem ganz einfachen Gebet einer Magd, nicht? Und das ist auch das Schöne, wenn wir ein einfaches Gebet auch in unserem Gebetsleben können und auch pflegen. Aber wir haben dann das erste Gebet des Paulus im Epheserbrief gesehen, wo es doch in ungeheure Tiefen und Weiten hineingeht. Und nun wollen wir zu diesem Gebet gehen, das sicherlich, ja vielleicht den tiefsten Gedanken der ganzen Bibel enthält. Nämlich den Gedanken, dass du und ich, dass wir erfüllt werden zu der ganzen Fülle Gottes. Ja, kannst du was Größeres sagen? Ich weiß nichts Größeres. Nur Gott weiß Größeres. Deswegen ist es gut, dass man sich auch mal mit einem solchen Gebet beschäftigt. Bei Paulus in die Schule geht, Paulus, wie hast du gebetet? Paulus, der Lehrer der Nationen. Er will uns also nicht nur lehren den hohen Schriftwahrheiten, ganz gewiss, unbedingt. Er will uns auch lehren den ganzen praktischen Dingen des Lebens. Und dazu gehört einfach auch das Gebet als eine wunderbare Quelle geistlichen Lebens. Er fängt also das Gebet jetzt an, Kapitel 3, Vers 14, das erste Wort, dieser halb. Bei dem gestrigen Gebet haben wir gesehen, dass Paulus anfängt, ich habe gehört von euch. Und das finden wir an anderen Stellen, zum Beispiel auch im Kolosserbrief, dass er sagt, ich habe gehört. Und dann geht er auf das Gehörte ein und macht es zu einem Gebet. Und das finden wir an manchen Stellen der Bibel, ich denke gerade an den Nehemia, der in gehobener Stellung war, also ein Gefangener noch bei dem König in Persien. Da kam sein Bruder und andere von Jerusalem und brachten ihm Nachricht von Jerusalem. Und das war so erschütternd für ihn, von dieser geliebten Stadt Gottes, dass er sofort ins Gebet ging. Und das ist ganz bewegend, die Art und Weise, wie er betete und was er betete. Beides ist wichtig. Und so finden wir es immer wieder, auch im Neuen Testament, auch bei Paulus, es gibt einen Anlass, warum er betet. Einmal, er hat gehört, und diesmal dieserhalb oder deswegen. Sicherlich hat ihn bewegt alles, was er bis jetzt geschrieben hat. Er hat ja nicht nach Kapiteln und nach Versen geschrieben, das haben wir ja später erst bekommen. Das ist gut, dass wir es haben. War alles ein Guss, alles eine Linie, was er geschrieben hat. Was hat er für gewaltige Wahrheiten im ersten Kapitel niedergeschrieben? Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung inmitten der himmlischen in Christo. Und dann kommt eine Fülle von wunderbaren Segnungen in einem einzigen großartigen Satz über 12 Verse. Man muss ihn immer wieder lesen, um einiges zu verstehen davon. Einiges. In dieser gewaltigen Segnung stehen ja zwei ganz große Wahrheiten. Einmal die Wahrheit der Auserwählung. Ehe etwas war, vor Grundlegung der Welt, da hat Gott auserwählt. Da sieht man die Größe Gottes, Gottes Geist. Er vermochte das. Es war noch nichts da. Und er traf eine Auswahl. Und dann finden wir eine andere ganz großartige Segnung. Eine großartige Wahrheit. Er will einmal das ganze All emporhaupten in dem Christus. Einmal wird alles, was sie von ihm getrennt hat, zu ihm wieder zurückkommen. Und dann fährt er fort, Kapitel 2, wunderbare, großartige Segnungen. Ja, wir sind eine Behausung Gottes im Geist. Ja, wir sind Mitbürger der Heiligen, wir sind Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen, wir wohnen in seinem Haus. Und dann im Kapitel 3, die Verse zuvor, welche gewaltige Dinge hat er da niedergeschrieben? Es steht dreimal das Wort von einem Geheimnis, da geht es um das Geheimnis der Gemeinde, die dem Vater gegeben ist. Dreimal das Wort Geheimnis, Vers 3, Vers 4, Vers 9. Das alles hat er jetzt vor sich. Jetzt meint er, jetzt müssen wir es beten. Und das sollten wir auch, liebe Geschwister. Wenn Gott in seiner Güte uns irgendwie Er wird von der herrlichen Größe seiner selbst und seines Wortes zeigt, dass wir beten, diese halb. Und wie betet er? Diese halb beuge ich meine Knie. Nur es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu beten, nicht? Bei uns ist die üblichste Art, dass man die Hände faltet zum Gebet. Das ist eigentlich die Art, die die Bibel nicht kennt. Die Bibel kennt das Knien, kennt das Stehen, kennt das Sitzen, kennt auch, dass wir die Hände hochheben. Ja, sie kennt mehrere Arten des Betens. Aber hier gebraucht sicherlich Paulus, ob dieser wunderbaren Größe Gottes, die ihm offenbar geworden ist und die er uns mitgeteilt hat, die er uns weitergegeben hat, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als sagt, dieser halb beuge ich meine Knie. Denke gerade dran, wann fängt eigentlich das richtige Beten an? Mir ist einmal wichtig geworden im Psalm 32, als David nach seinem schweren Fall wohl lange da niedergelegen ist, dann die Glückseligkeit der Vergebung der Sünden erlangt hat, da schreibt er als nächsten Satz, dieser halb wird jeder Fromme zu dir beten. Also ich glaube, eine wunderbare Grundlage für das Gebet ist Vergebung der Sünde. Dieser halb wird jeder Fromme zu dir beten. Und wenn es dann in diese Tiefen Gottes hineingeht, dieser halb beuge ich meine Knie. Haben wir nur einmal bei Paulus hier. Aber wir finden viele Menschen, von denen die Bibel berichtet, dass sie niederknieten zum Gebet. Ich nenne nur einige Namen. Jesus, Stephanus, Petrus, Paulus, Daniel und andere. Wir merken also, wir würden, wenn wir das auch tun, in einen großen, erhabenen Kreis von wunderbaren Menschen Gottes eintreten. Was bringt es zum Ausdruck, wenn ein Mensch die Knie beugt? Er erkennt an die herrliche Größe Gottes, die Erhabenheit Gottes. Er bringt zum Ausdruck, ich stehe in der Furcht deines Namens. Du bist der Erhabene, du allein. Man bringt zum Ausdruck, du warst, ehe ich war. Du kannst sein ohne mich, du wirst immer sein. Ich bin eine Eintagsfliege. Und wenn du mich nicht hältst, bin ich nicht mehr. Und dann das Gewaltige, wenn man noch einmal alles vor Augen hat, dieser Halb. In welcher einer Weise, in welcher einer Liebe der Vater sich uns gegenüber geoffenbart hat. Dann kann man das einfach nur in dieser Weise zum Ausdruck bringen. Dieser Halb beuge ich meine Knie vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Deine überragende Größe. Ja, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hier die Gebetsanrede. Gestern war es auch, aber wurde noch weitergeführt, dass er betete zu dem Vater der Herrlichkeit. Hier bleibt er vor allen Dingen stehen bei dem Wort vor dem Vater. Man darf also Kind sein. Man steht in der Kindschaft zu diesem wunderbaren, unendlich großen Gott, der das ganze All ins Dasein gerufen hat. Er, der ewig war, er, der immer sein wird. Nun unser Vater. Mir fällt gerade ein, es war einer der belebendsten Augenblicke meines Lebens, als ich aufgrund von Johannes 1, Vers 12 einmal ganz bewusst ausgesprochen habe, ja, wenn es so ist, dann bin ich dein Kind. Dann bin ich ein Kind Gottes. Herrliches Wort, Johannes 1, Vers 12. Und wenn wir Kinder sind, dann ist er unser Vater. Vor dem Vater. Aber dann das Wunderbare, er schreibt ja, wir haben es auch gestern erwähnt, Epheser 1, Vers 5, in Liebe hat er uns so vorbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Kinder sollen ja wachsen, sollen heranreifen. Und alle Eltern wissen, Kinder hat man zu erziehen. Und es gibt Kinder, die sind sehr gut erzogen, es gibt Kinder, die weniger gut erzogen sind. Aber Gott erzieht uns auch. Und dann darf man aus der Kindschaft in die Sohnschaft eintreten. Wird erzogen vom Vater als Sohn. Manchmal etwas schmerzlich für uns. Aber Gott hat ein hohes Ziel dabei. Gott will, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wir sollen heranreifen, wirklich zu Menschen Gottes. Und da gibt er uns den Geist seines Sohnes. Wir stehen dann in dem Sohnschaftsgeist, in dem Geist, in dem wir rufen dürfen, Abba, lieber Vater. Ist ja ein Wort voller Zärtlichkeit, kommt nur dreimal im Neuen Testament vor. Einmal betet der Sohn zum Vater, Abba. Einmal lesen wir, dass der Geist Abba schreit in uns. Und einmal lesen wir, dass wir Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Wenn wir so in die Gegenwart Gottes treten, in unseren Gebeten vor dem Vater, als Kinder, dann liegt auch die Gewissheit drin, was die Schrift sagt, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Ein gewaltiges Wort. Gottes Geist, Gottes Licht, Gottes Liebe. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann dürfen wir es jetzt schon erfahren, dass Gott uns teilgegeben hat an seinem Wesen. Gottes Geist, Gottes Licht, Gottes Liebe. Und da kommt auch dreimal das Wort, dass wir in der Liebe wandeln, dass wir im Geist wandeln, dass wir im Licht wandeln. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Die Bibel sagt alles so schlicht und so einfach. Und wenn wir es tun, ist es wunderschön. Nun heißt es weiter, dass er der Vater der Vaterschaften ist. Vers 15, Paulus drückt es aus, aus dem jede Familie oder jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Ein gewaltiges Wort. Manche tun sich schwer an diesem Wort. Was heißt das in den Himmeln und auf Erden? Er ist der Vater. Betrifft also die, die Leben aus ihm haben, die von Gott in das Leben hineingezeugt worden sind. Das Wort von der Vaterschaft, Patria, kommt nur dreimal vor. Es bringt immer zum Ausdruck, man stammt von einem Vater ab. Und nun kommt hier das große, gewaltige von der Familie, von der Vaterschaft. Alles stammt von einem Vater ab. Betrifft also alle Kinder Gottes, die alle von einem Vater abstammen. Da haben wir gesagt schon, Kapitel 2, Epheser heißt es, wir sind Gottes Hausgenossen. Wir stehen in der Familie Gottes drin. Aber nun heißt es in den Himmeln und auf Erden. Ja, auf Erden verstehen wir, da ist das Volk Gottes. Wie ist es mit dem Himmel? Manche haben an die Engel gedacht, aber wir haben jetzt noch kein Wort, dass Engel, wie wir in das Leben Gottes hineingezeugt werden. Im Gegenteil, wir lesen, dass die Engel begehren, hineinzuschauen in die Wahrheiten, die uns verkündet werden durch den Heiligen Geist. Wir haben gestern das Wort schon genannt, Epheser 3, Vers 10, dass wir die Weisheit Gottes ihnen mitteilen. Bei den Worten in den Himmeln, dann mögen wir vielleicht an das Wort denken, Hebräer 12, Vers 23. Da werden ja 10 Möglichkeiten genannt, wohin wir gelangt sind, wenn wir im Glauben stehen. Sie haben Zion und Rom, da wird ein 1 genannt, Wir sind gekommen zu den Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Ja, wo sind sie, die Heiligen Gottes, die bereits gegangen sind, nicht? Die Bibel sagt, Erstgeborene, die in den Himmel angeschrieben sind, soll uns genügen. Aber mit ihnen allen bilden wir die große Familie Gottes, ja, die nun vielleicht in verschiedene Familien aufgeteilt ist. Denk gerade an Karl Geyer, der hat einmal den kühnen Satz gesagt, ich weiß, dass meine Familie da droben, die ist größer als meine Familie hier unten auf Erden. Er hat 4 Kinder gehabt und eine Frau, waren 6 Leute. Aber er sagte kühn, meine Familie droben ist größer. Und ich glaube, dass es so sein wird. Untereinander Hausgenossen Gottes, aber sicherlich aufgeteilt in einzelne Familien. Und alle werden sie benannt vom Vater. Das ist ja das Große, dass Gott Namen gibt. Nicht? Wir haben alle immer Schwierigkeiten, die wir Eltern sind, welche Namen wir geben wir unseren Kindern, nicht? Stimmen dann die Namen, die wir unseren Kindern geben? Aber wenn Gott Namen gibt, die stimmen alle. Das finden wir in den ganzen Namen der Bibel. Da könnte man einen wunderbaren Weg durch die ganze Bibel machen. Wenn Gott Namen gibt, die stimmen alle. Er hieß erst Abraham. Vater der Höhe. Und dann wurde er genannt Abraham, erhabener Vater, Vater der Höhe. Und dann wurde er Vater der Menge. Es ist wunderbar, wie Gott alles in seinen Namen zum Ausdruck bringen kann. Und wenn wir das Buch Chroniker aufschlagen, wo Name an Name kommt, das manche immer gern umblättern, die vielen Namen zu lesen, ist so schwierig. Ich wurde gelehrt, alle Namen zu lesen. Auch von Karl Geyer. Er sagte, ich will sie alle kennen, wenn ich oben hinkomme. Und darum muss ich alle Namen lesen. Das wäre ganz schön. Wir müssen das schon alle kennenlernen. Aber er erzählt uns eine schöne Geschichte von einem Missionar, der nach Afrika kam. War schon eine kleine Gemeinde da. Und er hatte seine erste Predigt zu halten. Er wusste nicht, worüber er predigen sollte. Hat das genommen und das genommen, alles verworfen. Und dann sagt er, am besten fängst du an im Neuen Testament, also Matthäus, Geschlechtsregister Jesu Christi. 3 mal 14. So viele Namen. Nach der Predigt kam der Häuptling zu ihm und sagte, sagen Sie mal, Sie haben da von einem Herrn gesprochen, der hat ja ein so tiefes, großes Geschlechtsregister. Ich habe ja auch eins, meinte der Häuptling. Aber so groß ist meines nicht. Ich möchte den Herrn kennenlernen. Kommen Sie zu mir, erzählen Sie mir von dem Herrn. Und da wurde er gläubig. Und da war die Arbeit für den Missionar schon fast getan, nicht? Der Karl Geyer war noch weitergegangen. Matthäus 1, 3 mal 14. Er ist die Namen von diesen 14, 3 mal 14 durchgegangen und fand in der ersten Gruppe Kinder, in der zweiten Gruppe Jünglinge, in der dritten Gruppe die Väter. Also sicherlich eine tiefe Arbeit von ihm, wie er das so festgestellt hat. Aber wir wollen weitergehen. Nachdem jede Familie benannt wird in den Himmel und auf Erden, und wir wissen ja, dass wir alle einmal einen neuen Namen kriegen werden, und dieser neue Name, der wird dann ganz genau zu unserer Art, zu unserem Wesen, zu uns passen. Er fährt fort in dem Gebet, Vers 16, der Geber der Kraft, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Der Geber der Kraft. Petrus hat ein schönes Wort geschrieben, 2. Petrus 1, Vers 3. Er hat in seiner Kraft die größten und herrlichsten Verheißungen geschenkt. Gott hat Kraft angewandt, uns etwas zu schenken. Wir schenken auch manchmal etwas, nicht? Aber Kraft brauchen wir deswegen wohl nicht anwenden. Gott wendet Kraft an, um uns zu beschenken. Vielleicht mag es gar nicht so einfach sein, dass wir mit geistlichen Dingen von Gott beschenkt werden können. Wenn Gott uns Irdisches schenken würde, wären wir vielleicht immer bereiter, nicht? Aber dann gibt Gott nochmal nicht das Irdische, sondern das Geistliche. Dass er euch gebe. Ich habe mir die Worte unterstrichen, er euch, er euch. Wir stehen immer in einem ganz persönlichen Verhältnis zum Vater. Und im Gesetz, da ging es stufenweise, von oben nach unten, nicht? In der Gemeinde immer persönlich, er uns. Finden wir an so vielen Stellen, er uns. Er hat uns gegeben. Ja und wie? Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das sind immer so paulinische Gedanken. Er ist so erfüllt von der Größe Gottes und von dem, was Gott an uns, den Gläubigen, tut, dass er es nur zum Ausdruck bringen kann, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das sind göttliche Maßstäbe, in die wir uns nur durch den Glauben hineindenken können. Wir werden es sehen, wir können vieles nur im Glauben annehmen, im Glauben erfassen und können es nur im Glauben hineindenken, was es um diesen wunderbaren göttlichen Maßstab ist, zu schenken nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was gibt er uns? Dass wir mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und das ist das Wunder, dass wir Teilhabe der göttlichen Natur geworden sind, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und nur weil wir seinen Geist von ihm empfangen haben, kann er eben durch seinen Geist uns mit solch einem Reichtum beschenken, dass wir mit Kraft gestärkt werden. Wir haben es gestern bei dem Gebet schon gesehen, dass er uns die Kraft gibt, nach dem Maße der Kraft, die er eingesetzt hat, als er seinen Sohn aus den Toten wiedergebracht hat. Mit dieser gleichen Kraft will er uns beschenken. Und auch diese Kraft bringt er hier wieder zum Ausdruck, der Apostel Paulus. Nun ist ja wunderbar, dass es jetzt nicht so ist, liebe Geschwister, wenn wir jetzt von Gott mit Kraft beschenkt werden, dass wir jetzt alle Kraftprotzen werden. Wie hat Paulus gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So kann es oft gehen, nicht? Dass Gott uns schon mal ganz schwach macht. Und dass wir in der Schwachheit dann seine herrliche Größe und seine Kraft erleben. Deswegen heißt es, mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Nicht am äußeren. Wir haben einen äußeren Menschen, wir haben einen inneren Menschen. Gott wendet sich jetzt an den inneren Menschen. Und zwar an den inneren, neuen Menschen, der in uns gebildet wird, der in uns gestaltet wird, der hinanwachsen darf zu der herrlichen, göttlichen Größe, wie es im Kolosserbrief heißt. Geht zum Vers 17. Christus im Herzen wohnt. Er bringt es im Gebet so zum Ausdruck, dass der Christus wohne, durch den Glauben in euren Herzen. Der Christus, der Sohn Gottes, der Einzige, der im Schoß des Vaters war, der Einzige, der den Vater kundmachen kann, der Einzige, der den Vater offenbaren kann. Und da setzt Gott solche Kraft ein, dass wir so bereitet werden durch die Gabe seiner Kraft, dass der Christus in unseren Herzen wohnt. Aber wichtig, da steht das Wort da, durch den Glauben. Und wie hat der Herr gesagt, dem Glaubenden sind wie viele Dinge möglich? Alle. Alle. Ihr seid Söhne Gottes, ihr seid alle Söhne Gottes. Wie geht's weiter? Durch den Glauben. Das ist dieses Wunder, dass Gott uns seinen Glauben gegeben hat. Und einmal hat er den Glauben angefangen bei uns, jetzt wächst der Glaube und einmal wird er diesen Glauben vollenden. Und dazu gehört, dass der Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Unser Herz ist unser Lebenszentrum, Zentrale von Geist und Seele. Alles geht durch das Herz. Und darum diese Bitte unseres Vaters, wie heißt sie? Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und dann dürfen wir erfahren, wenn Christus in unserem Herzen wohnt, ja, dass wir das ganze Heilswerk Gottes erkennen dürfen. Nicht nur alles äußere Geschehen, sondern alles innere Geschehen Gottes. Dass uns die Gedanken Gottes, das, was Gott in seinem Herzen hat, dass uns das alles offenbar gemacht wird und wir darin leben dürfen. Und dafür ist es wichtig, wie er weiter fortfährt, Vers 17, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wir sagten, dass dieses Gebet uns zu der höchsten Zielsetzung führt, zur Fülle Gottes. Und da kann es nie ohne die Liebe sein. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Die Liebe ist das Mittel, mit dem Gott uns alle zu seinem Ziele bringt. Alles vergeht, aber nimmer vergeht die Liebe. Darum dieses schöne Wort, in dem ihr Kinder Gottes seid, in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wohl zwei Bilder, die Paulus gebraucht. Das erste gewurzelt, da denkt man an den Baum, der tief in die Erde greift und da alle Kraft herausholt, dass er sich entfaltet, dass er immer wieder Frucht bringt, jedes Jahr neu. Immer wieder ein Wunder. Einmal stirbt alles, im Frühjahr erwacht alles und immer wieder wächst neue Frucht daran. So dürfen wir in der Liebe gewurzelt sein. Die Wurzel ist der Christus. Die Liebe können wir nicht aus uns herausholen. Da haben wir nicht die Fähigkeit, jedes der Kinder Gottes, wie sagten wir gestern, mir hat Stockmeier gesagt, es gibt kein Kind Gottes auf der ganzen Welt, das wir nicht von Herzen lieben könnten. Das kann keiner von sich aus. Aber wer in der Liebe gewurzelt und gegründet ist, der zieht immer wieder so viel Liebe aus dem Christus heraus, dass er es vermag. Das andere gegründet, der Bau. Da sind wir als lebendige Steine alle aufeinandergesetzt, gebaut zu einem Hause Gottes, wachsen hinan zu der herrlichen Größe Gottes. Und da steht das schöne Wort dabei, wir sind zusammengehalten in der Liebe. Anders geht es nicht bei einem Bau. Wenn nicht dieses Wunderbare, dazwischen wäre immer die Liebe, dann würden wir uns alle an jedem Stein reiben, nicht? Nicht alle lieben uns und manche haben unsere Schwierigkeiten. Aber wenn die Liebe da ist, ein wunderbarer Bau. Sprüche 24, Vers 3, da steht ein schönes Wort vom Hausbau. Sprüche 24, 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und lieblichen Gut. Verstand, Weisheit, Erkenntnis. Alles nötig für einen Hausbau, aber das Entscheidende ist, zusammengehalten in der Liebe. Die Liebe ist immer wieder das Verbindende. Und dann fährt er fort in Vers 18 und führt uns zu den Ausdehnungen der Liebe Gottes. Das ist der erste Gedanke, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, mit allen Heiligen. Gestern hatten wir in dem Gebet die Liebe zu allen Heiligen. Und das verbindet uns mit allen Kindern Gottes. Aber nun heißt es hier, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen. Wir haben so viele Gruppierungen in der Gemeinde Gottes und überall gibt es besondere Schwerpunkte. Aber wir vermissen oft die Liebe, haben Trennungen. Aber wenn die Liebe uns verbindet, dann ist der Weg da, dass wir mit allen Heiligen völlig erfassen. Dann geht es in die innere Bereitschaft hinein, auch auf den anderen zu hören, das andere zu bedenken, zu prüfen, wie die Schrift es sagt. Und wenn wir es in der Schrift bestätigt finden, nehmen wir gern alles an. Was die Schrift uns nicht bestätigt, dürfen wir liegen lassen. Wir haben es heute Morgen schon gesagt, auch unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Bis wir hin zum Ziel kommen werden, dann werden wir erkennen, gleich wie wir erkannt worden sind. Dann sind wir in der göttlichen Fülle drin. Aber jetzt dürfen wir schon anfangen, völlig zu erfassen, mit allen Heiligen. Und nun führt der Apostel Paulus aus, welches die Breite, die Länge, die Tiefe und Höhe sei. Hat keine besondere Benennung dabei, aber aus dem ganzen Zusammenhang ergeht es doch, dass es sich hier um die Dimension der Liebe Gottes handelt. Die vier Stücke werden ja auch schon beim Hiob genannt. Der Zophar sagt es dem Hiob, Kapitel 11, die Verse 7 bis 9, kannst du die Größe Gottes ergründen, und dann nennt er das. Er nennt zwar die umgekehrte Reihenfolge, wie wir sie hier haben. Und allen Heiligen völlig erfassen, diese Ausdehnung der Liebe Gottes. Da wird die Breite genannt, als erstes. Ich denke dabei an Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die ganze Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Die Liebe Gottes gilt allen in der ganzen Breite. Überall darf diese Botschaft von der Liebe Gottes gesagt werden. Und sie wird am Ende der Zeit auf seinem vollen Ziel gekommen sein. Das nächste ist die Länge. Wir denken hier an die Länge der Zeit. Unsere lieben Geschwister, die uns nicht verstehen in unserer Botschaft mit der Allvollendung, die sagen uns immer, was jetzt nicht geschieht, kann nimmer mehr geschehen. Und da möchte man ihnen sagen, lest doch mal aufmerksam die Bibel. Zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 6. Er ist die Erlösung, die jetzt verkündigt wird und in den kommenden Zeiten. Nicht nur in der jetzigen Zeit, auch in den kommenden Zeiten. Und wenn wir vielleicht denken an das Geheimnis, Epheser 1, Vers 10, Geheimnis seines Willens, das Ganze allen vorzuhaupten, da sagt Gott, ich habe einen Haushalt der Fülle der Zeiten. Er hat eine Fülle von Zeit. Wir sind so begrenzt und meinen wir, es muss heute geschehen. Wenn es heute nicht geschieht, kann es nicht mehr geschehen. Bei Gott ist es anders. Fülle der Zeit. Einen ganzen Haushalt. Länge der Zeit. Alles gestaltet und bestimmt von seiner Liebe. Und dann kommt die Tiefe. Und alles ist ja zusammengefasst in dem Sohn, dem Christus. Und nur im Sohn kann es verwirklicht werden. Und darum ist er nach seiner Auferstehung auch hinabgefahren, die untersten Orte in die Tiefe. Hat gefangen genommen, die Gefangenschaft. Warum? So steht es da, Epheser 4, Vers 10, damit er das Ganze all erfülle. Und das Letzte wird genannt, die Dimension der Liebe Gottes, die Höhe. Karl Geyer hat mal ein Lied darüber gedichtet, hängt mit dem Kreuz zusammen. Und dann sagt er von der Höhe, da endet jeder Lauf. Und das ist schön, wenn man das wissen darf, die Höhe. Denn er ist in die Höhe gegangen, auch darum, wir haben es gestern gelesen, Epheser 1, in den letzten Versen, in Kapitel 1, damit er das ganze All erfülle. Und von diesem wunderbaren Wort, auf das ihr völlig zu erfassen vermöge mit allen Heiligen, kommt dann nur zu dem Gewaltigen, erfüllt zu der ganzen Gottesfülle und betet, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Also um etwas erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Denkt dann immer dran, über 50 Jahre her, bei einer Versammlung, kriegte man dann nachher so ein Kärtchen, kriegt ihr auch ein Kärtchen, da stand eben dieses Wort drauf, Epheser 3, Vers 19, aber ganz anders, da stand drauf, Christum liebhaben ist besser denn alles wissen. Ich denke, es ist ein ganz anderer Sinn und ein ganz anderer Text wie hier und habe es nicht verstanden. Hat gar nicht lange gedauert, ich war in einer Versammlung, war von Karl Geier, hat ein ganz anderes Thema gehabt, plötzlich unterbrochen und sagt, wenn Luther das Epheser 3, Vers 19 so übersetzt hat, Christum liebhaben ist besser denn alles wissen, dann hat er genau das zum Ausdruck gebracht, was bei uns bei Elberfelder steht. Ohne die Liebe kannst du das gar nicht erkennen. Du brauchst die Liebe, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Liebe kann man nur durch Liebe erkennen, nicht? Das ist dieser wunderbare Weg, den Gott da führt. Also erfüllt zu der ganzen Gottesfülle. Kommt nun als nächstes. Auf dass ihr erfüllt werdet zu der ganzen Fülle Gottes. Ich sagte schon am Anfang, dürfte für mich eines der schönsten und größten Worte der Bibel sein. Und es wäre was Wunderbares, liebe Geschwister, wenn Gott uns jetzt dieses Wort ins Herz geben könnte, auch durch den Glauben. Gott gestaltet unser persönliches Leben, unser Glaubensleben dahingehend, dass wir einmal erfüllt werden zu der ganzen Fülle Gottes. Ich sage es ganz gern, liebe Geschwister. Ja, es war vielleicht 48. Machten wir einen Besuch im Sauerland mit meinem Bruder zusammen, bei einem Bruder, mit dem wir zusammen in der Gefangenschaft waren. Ja, da war ein Gespräch bis Mitternacht und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann betete dieser alte Bruder, ältere Bruder, und dann betete er für mich, dass der Wolfgang doch einmal erfüllt wird zu der ganzen Fülle Gottes. Liebe Geschwister, wenn hinten nicht eine Rückenlehne gewesen wäre, ich glaube, ich wäre umgefallen. So gewaltig war mir dieses Wort. Ein Mensch erfüllt zu der ganzen Fülle Gottes. Und wenn wir jetzt in die Tiefe des ganzen Wortes hineinschauen, erst die Gemeinde. Erst wird die Gemeinde erfüllt zu der ganzen Fülle Gottes. Dann geht der Herr weiter. Wenn die Gemeinde zur Fülle gebracht ist, wenn die Fülle eingegangen ist, dann wird ganz Israel errettet werden, dann wird ganz Israel in die Fülle hineingeführt. Und dann lesen wir ja in Römer 8 dieses schöne Wort, das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, damit auch die ganze Schöpfung gehoben wird zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Einmal alles in die Kindschaft hineinzuführen. Ich denke gerade an das Wort 1. Timotheus 6, Vers 13. Wird selten so übersetzt, wie es im Grundtext heißt, dass Gott das ganze All ins Leben zeugt. Dann ist alles in der Kindschaft und dann ist das Wort erfüllt. Gott wird sein, alles und in allem. Vielleicht noch den Gedanken. In Epheser 3 haben wir also das Wort erfüllt zu der ganzen Fülle Gottes. Wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 4, da steht das Wort erfüllt zu der Fülle des Christus. Kapitel 5, erfüllt im Heiligen Geist. Ihr merkt mir, liebe Geschwister, welch ein wunderbares Werk Gottes in uns ist. Und sicherlich wird unser Gebet ganz entscheidend dazu beitragen, dass wir in solch ein erfülltes Gottesleben eintreten dürfen. Ja, wir meinen, es ist alles erreicht, letzte Höhe.
Aber wie schreibt Paulus noch die beiden letzten Verse, den Schluss zu diesem Gebet? Dem aber, jetzt wendet er sich an ihn, dem aber. Wir sagen ja meistens immer, ja aber, ja aber. Wenn du wissen würdest, wie es bei mir aussieht, mein Erbgut, und wenn du meine Umstände kennen würdest, meine Schwiegermutter und, dann, ja aber. Es ist schöner, wenn wir auch, wie Paulus sagen, dem aber, dass wir in jeder Lage unseres Lebens nach oben sehen. Dem aber, und er fährt fort, der über alle Maßen mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Dem aber. Der vermag über alle Maßen. Für Gott gibt es kein Maß. Wir haben überall ein Maß. Eine ganze Begrenzung. Körpergröße fängt schon an. Die Zeit, die wir haben und die Fähigkeiten, die wir haben und. Er ist ohne Maß. Der über alle Maßen tun kann, mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Ja, wir wissen nicht, welche eine wunderbare Dimension Gott noch hineinführen wird. Eins wissen wir, die Liebe bleibt. Nimmer vergeht die Liebe, in die er uns hineinführt, auch in diesem Gebet. Aber er vermag zu tun, über Bitten und Verstehen, dass wir noch erdenken mögen nach der Kraft, die in uns wirkt. Ja, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit haben wir gelesen, wirkt er in uns mit Kraft. Gott gibt uns Kraft. Wir fragen oft, wo nehmen wir die Kraft her? Ja, wenden wir uns zu ihm, dem Geber der Kraft. Er schließt dieses großartige Gebet, Vers 21. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christo Jesu. Das dürfen wir auch darbringen, dass wir ihm immer wieder die Herrlichkeit darbringen. Diesem wunderbaren Gott der Herrlichkeit, dem Vater der Herrlichkeit, der viele Kinder, viele Söhne zur Herrlichkeit führt, dass wir ihm die Herrlichkeit darbringen. Dass wir es allein tun, dass wir es in der Gemeinde tun, aber dass wir es immer wieder im Namen Christi Jesu tun. Hinein in alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter. Manche übersetzen hinein in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Da fragt man sich ja immer, wie lang ist eine Ewigkeit? Die Ewigkeit der Ewigkeiten. Wörtlich heißt ja, in den Äon der Äon. Da ist der Äon herausgestellt bei der Vielzahl der Äonen. Und die Brüder haben von jeher diesen Äon, der hier nun besonders bei diesem herrlichen Gebet herausgestellt wird, den Vollendungsäon genannt. Das sind den vielen Äonen, die Gott gesetzt hat, der eine Äon sein wird, in dem seine herrlichen und wunderbaren Gedanken alle erfüllt sein werden. Und Gott möchte uns ermuntern, mitzuarbeiten, Mitarbeiter Gottes zu sein. Und ich glaube, da ist das Gebet etwas ganz Großes und Wunderbares. Und wenn man dann solche Gedanken, die Paulus gebetet hat, mit in unser Gebet hineinnehmen und aufnehmen, dass wir mit allen Heiligen völlig erfassen, dass wir so für alle Heiligen beten, dass wir alle zu diesem wunderbaren Ziel kommen, erfüllt zu der ganzen Fülle Gottes. Dass das Sehnen Gottes gestillt wird, nicht nur unser Sehnen, auch das Sehnen Gottes. Wir haben schon gelesen, eine Schöpfungsgeschichte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und den Weg geht Gott ganz konsequent und so führt er alles herrlich und wunderbar hinaus zu seinem Ziel. Wollen wir noch zusammen beten? Und da bleibt es uns nur übrig, lieber Vater, dir die Ehre zu geben, den Dank, die Lobpreisung, die Herrlichkeit in deiner Gemeinde. du hast geredet und du führst es auch herrlich und wohl und wunderbar hinaus zu dem Ziel, das du dir gesetzt hast. Und wir können es ja nur im Glauben an den Vater, dass auch wir einmal alle erfüllt werden zu der ganzen Fülle Gottes. Und können erstaunen, dass du zu tun vermagst, über alle Maßen hinaus. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir den Dank, wir befehlen uns gegenseitig dir und dem Wort deiner Gnade an. Amen.